Hier heißt es, der Geist weht, wo er will, der Wind auch. Zum Glück sind mir gerade die Blätter wieder nachgetragen worden. Ich habe in diesen Tagen im Zusammenhang der Homepage-Überprüfung nochmal ein paar alte Fotos gefunden und war nochmal ganz begeistert, diese Bilder zu sehen. Ich zeige sie auch mal in die Kamera. Das war eine Aktion der Kinderkirche vor ein paar Jahren. Ja, es gab früher eine Kinderkirche, die sich ganz dicht versammeln durfte. Die Alten von uns erzählen noch davon. Und die haben damals mit Tausenden von Holzbausteinen einen riesigen Turm gebaut. Das hat alles überboten, was in den Kinderzimmern möglich war. Und vielleicht können Sie sich ja auch noch an das Gefühl erinnern, wenn man selber mal einen schicken Holzturm als Kind gebaut hat. Man war einerseits unheimlich stolz auf sein Werk, aber dann auch immer gleichzeitig ängstlich, denn dann kamen irgendwelche kleineren Geschwister um die Ecke und denen sah man schon ihre Intention an. Es gibt wohl nichts Schöneres, als einen schicken Turm umzuwerfen und kaputt zu machen. Es braucht ja auch nicht viel dafür, das kann jeder. Es gibt das leider auch unter den großen Menschen. Menschen, die meinen, sie seien darin stark, dass sie es schaffen, etwas kaputt zu machen. Das fängt ja auch schon bei pubertären Konfirmanden an, wenn sie es darauf anlegen, dass die Unterrichtsstunde scheitert. Und es geht dann weiter bei Erwachsenen, die vielleicht nicht gerade Türme umschmeißen, aber alles madig machen und buchstäblich zerstören, was begabte Leute mit viel Fleiß und Herzblut erschaffen. Destruktive, zerstörerische Menschen sind in ihrer Entwicklung dann oft nicht weiter als Zweijährige, die gerne den Turm umwerfen, auf den ihre größeren Geschwister zu Recht stolz sind. So möchte ich eine Geschichte einleiten, die auch von einem Turm erzählt. Ein Turm, auf den nicht nur einige besonders tolle Leute stolz und die anderen neidisch waren, sondern ein Turm, der von allen Menschen gebaut wurde. So wird es nämlich erzählt am Anfang der Bibel. Bei den ersten 11 Kapiteln der Bibel verhält es sich ja auch so, es geht gar nicht um einzelne Menschen, sondern es geht darin immer um alle. Wir werden den Geschichten deshalb auch gar nicht gerecht, wenn man sie mit einer rein historischen Brille anschaut. Sie versuchen nämlich das, was man später in allgemeinen Aufsätzen und Vorträgen oder sogenannten Anthropologien auf den Begriff gebracht hat. Sie versuchen das in Erzählungen zu vermitteln. Denn das können wir Erwachsenen bis heute auch von Kindern lernen. Vieles kann man gar nicht auf den Begriff bringen. Man muss es über eine Erzählung vermitteln. Und man muss aufpassen, dass man diese Erzählungen dann auch tatsächlich auf die Menschheit bezieht. Eben nicht nur auf bestimmte Personen, die in der Erzählung vorkommen. Man darf sie auch nicht nur auf die ferne Vergangenheit beziehen, sondern sie reden eben nicht davon, was mal geschehen ist, sondern sie reden darüber, wer wir sind und wie wir sind. So etwa in der Schöpfungserzählung. Es geht um alle Menschen. Wenn da von Adam die Rede ist. Adam ist ja nicht einfach nur ein Vorname, sondern das ist das hebräische Wort, was auf Deutsch der Mensch heißt. Und genauso ist es auch bei dem Turm, der in dieser uralten Erzählung gewissermaßen in der Mitte der Menschheit gebaut wurde. Und sie erzählt, dass zunächst noch alle miteinander als Nomaden mit Zelten unterwegs waren. Und sie haben dann zusammen an einem Ort Halt gemacht, um eine Stadt zu gründen. Und noch gab es keine Völker, keine Nationen, sondern einfach nur Menschen. Und die hatten miteinander eine Idee. In der Bibel steht dazu in 1. Mose 11, die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Und als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Gegend im Lande China und siedelten sich dort an. Und sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Und sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Und dann sagten sie, auf geht's, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und so legten sie los, rackerten und schufteten bis zur Erschöpfung. Millionen von Steinen wurden geschleppt, Ziegel gebrannt. Nach und nach wuchs der Turm in die Höhe. Wahrscheinlich unten breiter als oben, damit er nicht gleich ins Schwanken gerät. Und die einen brachten ihr Köpfchen ein, hatten gute Ideen als Architekten und Ingenieure, und die anderen konnten durch ihre Muskeln mithelfen. Von denen brauchte es auch richtig viele, um die Steine nach oben zu tragen. Und dann gab es welche, die für die Verpflegung sorgten und für die Schlafplätze der Bauleute und noch vieles mehr für solch eine Großbaustelle. Alle waren sie beteiligt. Alle, darum geht es. Und je höher sie kamen, desto stolzer waren sie auf ihr Bauwerk. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Wir machen uns einen Namen, der in aller Welt berühmt sein wird. Wir sind die Größten. Make America Great Again, hieß es vor einiger Zeit. Mittlerweile hat man den Eindruck, Make Us Great Again. In verschiedensten Nationen wird dieser Spruch aufgegriffen. Wir wollen die Größten sein. Wir wollen großartig sein. Was früher nur von den Boxern galt, die so in die Manege stiegen und sich zeigten, ich bin der Größte, schrie einst Muhammad Ali, das macht sich breit. Menschen ziehen herum und zeigen ihren dicken Geldbeutel bzw. ihre finanzielle Solvenz und sagen, schaut doch her, ich habe das Sagen. Und andere machen es im Kleinen, in dem Segment, in dem sie eben mal die Größten sein können. Darauf kommt es doch an. Überall, wo Leute groß werden wollen und auch Großreiche entstehen, werden interessanterweise auch riesige Gebäude und Türme gebaut. Türme, die bis in den Himmel ragen. Die können in Dubai stehen oder in New York. Jetzt stehen sie auch in China zuhauf. Und ich finde es hochsympathisch, dass wir in Deutschland immer noch keine Wolkenkratzermanie begonnen haben. Aber auch in unserem Land wurde einmal von einem 1000-jährigen Weltreich geträumt. Und damals war für die Hauptstadt Berlin eine Kuppelhalle geplant durch Albert Speer. Und man muss sich festhalten, das Ulmer Münster hätte zweimal übereinander in diese Halle hineingepasst. 360 Meter hoch war sie geplant. Und sie sollte 180.000 Menschen aufnehmen. Ja, wer einen großen Namen haben will, muss auch große Gebäude bauen. Das war schon immer so. Aber in unserer Geschichte gibt es eben einen Turm, der noch alles andere übertreffen soll, weil er bis in den Himmel hinaufreicht. Nun, wie reagiert der den Himmel regiert? Diejenigen, die uns die Geschichte erzählt haben, wussten ja auch schon, dass Gott nicht irgendwo über den Wolken wohnt, sondern überall. Aber die Erzählung der Geschichte greift den Himmel auf, diesmal als wäre er tatsächlich über uns in den Wolken. Stellen wir es uns also ruhig einmal ganz anschaulich vor. Gott ist oben im Himmel. Und ich erinnere mich noch eindrucksvoll daran an meinen ersten theologischen Lehrer. Das war auf dem Sprachenkolleg, wo ich Griechisch und Latein gelernt habe. Und der alte Dozent dort hat uns diese Geschichte nahegebracht, indem er sich oben auf einen Tisch draufsetzte, seinen Stuhl oben draufsetzte und dort von dort oben thronte und sagte, wie reagierte Gott, als er davon hörte? Was habe ich gehört? Die wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht? Einen Turm, der so groß ist, dass er bis zu mir hochkommt? So saß er dort auf seinem Tisch und schaute auf uns Studenten herunter. Und jetzt passt der Satz aus der Bibel herein. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Gott stieg also von oben runter und fragte, das wollen wir doch mal sehen, was die Leute dort machen. Einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Wo ist denn der eindrucksvolle Turm, der zu mir reichen soll? und jener Dozent sprang plötzlich mit einem großen Satz von seinem Tisch herunter und kniete sich auf den Boden und fing an, einen einzelnen Krümel aufzuheben. Und sagte, genau so ist die Geschichte erzählt. Gott, beeindruckt von einem Turm, der bis zum Himmel reicht, wie kann das Gott beeindrucken? Und das ist die erste Pointe, die hier gesetzt wird. Was für eine Schnapsidee ist das, zu glauben, man könnte einen Turm bauen, der bis zu Gott reicht. Einen Turm, der Gott beeindruckt. Als ob wir Gott beeindrucken könnten. Seid ihr völlig größenwahnsinnig geworden, sagt uns diese alte Geschichte. Und das sagt er auch den Turmbauern von heute. Wie gesagt, es geht darin nicht um etwas, was irgendwelche Menschen irgendwann getan haben. Es geht um uns. Der Mensch ist ein größenwahnsinniger Turmbauer, der sich selbst maßlos überschätzt. Und wissen Sie, woran man seriöse Wissenschaftler erkennen kann? Naturwissenschaftler und auch Virologen. Sie prahlen nicht mit dem, was sie schon alles erreicht haben, sondern sie sind vorsichtig in ihren Äußerungen. Und sie sind zugleich erfüllt von einem Staunen, was es noch zu entdecken gibt. Der weise Sokrates hat seine Weisheit darin formuliert, dass er sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass wir trotz all der Entdeckungen und Erfindungen und all der Ingenieurleistungen immer noch ganz am Anfang stehen. So formuliert es jeder weise Wissenschaftler. Und ich glaube, dass wir in dieser Krise auch ausgebremst wurden. Ja, ausgebremst wurden in unserer Hybris, in unserer Selbstüberschätzung. Wir sind eben nicht Gott, sondern nur Menschen. Und wir haben auch die Grenzen zu respektieren, die uns gesetzt sind. Nicht wir sind das Maß aller Dinge. Er ist Gott, nicht wir. Und diese Geschichte hat noch eine zweite Pointe. Wie hat Gott jetzt reagiert auf den Turm? Und jetzt kommt, er hat ihn nicht zertreten. Er hätte es ja tun können, er hätte ihn zerquetschen können. Diesen Krümel, der da unter ihm am Boden war. Er hätte ihn auch umschmeißen können wie ein beleidigtes Kind, das es nicht aushalten kann, wenn das andere Kind einen schönen Turm gebaut hat. Wie oft hört man das auch in der sogenannten Religionskritik, wenn Leute über das Christentum oder auch das Judentum sagen, was ist das für ein Gott, der den Menschen nicht ihre Gestaltungsfreiheit zusteht? Wie ist das, was ist das für ein Gott, der Menschen aus dem Paradies wirft, nur weil sie Erkenntnisse haben wollen und gewinnen wollen? Aber Gott ist so nicht, so wird er uns hier nicht vorgestellt, er reagiert anders. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr möglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Sie werden alles machen, was ihnen in den Sinn kommt. Das ist keine positive Glanzaussicht, sondern das ist sozusagen die Hölle auf Erden, wenn sie alles ausführen können, was ihnen in den Sinn kommt, ohne ausgebremst zu werden. Und dann sagte er ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit keiner mehr den anderen versteht. Und so zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Und darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Also Gott zerstört den Turm nicht, sondern er stiftet Verwirrung. Er verwirrt ihre Sprache, die Bauleute von Babel verstehen plötzlich einander nicht mehr. Es entsteht eine babylonische Sprachverwirrung. Sie kriegen nichts mehr zusammen hin. Und so wird aus der Baustelle eine chaotische Bauruine. Und die ehemals so stolzen Bauleute gehen schließlich zerstritten auseinander. Jeweils in kleinen Gruppen in alle Welt bilden Völker und Nationen, die sich bis heute nicht mehr verstehen. Das ist die Reaktion Gottes gewesen. Der Mensch wird eingeschränkt in seiner Kooperationsfähigkeit. Und wir dürfen ruhig mal darüber nachdenken, ob das nicht auch Teil des bewahrenden Handeln Gottes ist in unserer Welt, dass der Mensch eben nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, die ihm in den Sinn kommen. Und dass der Mensch sich gegenseitig auch eingrenzen muss, sich gegenseitig auch in Grenzen weist auf die Weise. Die Frage, die ich sogar da hinterher stelle, die ist natürlich noch nicht im Text enthalten. Ist nicht unser System der Demokratie, was auf Ausgleich zielt und auf Gespräch, die einzige Chance, die sich dann noch ergibt, um diesem Fluch zu nicht zu entrinnen, aber zumindest diese Einschränkung in positiver Weise umzumünzen? Gott hat den Turm nicht zerstört, aber er nimmt dem Menschen etwas weg, das sie vorher noch so selbstverständlich hatten und das ihnen seither fehlt. Er nimmt ihnen den selbstverständlichen Zusammenhalt, auch das einander verstehen. Die Gemeinschaft geht verloren und sie fühlen sich nicht mehr miteinander verbunden. Was für eine geheimnisvolle Botschaft, weil der Mensch größenwahnsinnig geworden ist und er meinte, er könne Gott herausfordern. Deshalb hat Gott ihm die Möglichkeit genommen, eine Art einheitliche Weltregierung zu bilden. Heute können es vermeintlich nur noch Diktatoren schaffen, mit viel Gewaltanwendung, zumindest eine Zeit lang, einen Gleichschritt zu erreichen und dadurch neue Türme zu bauen. Und doch bleibt jeder Turm unverendet, vollendet und stürzt irgendwann in sich zusammen. Was für eine Tragödie! Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Größenwahn, unserer Maßlosigkeit und der Zerstrittenheit, die unter uns herrscht. Das ist doch die Botschaft. Und die Sprachverwirrung gehört eben auch dazu. Die Verwirrung hilft aber gegen Verblendung. Verwirrung heilt hier den Größenwahn, könnte man als Überschrift jener alten Geschichte des Turmbaus zu Babel kennzeichnen. Verwirrung heilt den Größenwahn. Und viele Bibelleser, die in der Schule Vokabeln pauken mussten, haben sich schon über die Menschen von Babel ja aufgeregt. Einer, der mit Fremdsprachen besonders schwer im Kriegsfuß stand, der sagte mal zu mir, wenn ich bloß den Kerl verwischt, der auf die Idee komme, ich den blöden Turm zu bauen. Was für eine Tragödie, was für einen Fluch hat Gott über die Menschheit gelegt. Oder hat Gott nicht doch die Sprachverwirrung und die seither eben nicht mehr selbstverständlich gegebene Einigkeit der Menschen gar nicht als Fluch verstanden, sondern um den Menschen vor sich selbst zu schützen. Das ist meine These. Gerne würde ich Ihnen eine richtig fertige Antwort darauf geben, aber das ist nicht möglich. Wir müssen ja vorsichtig sein, wenn wir die Weltgeschichte geistlich deuten. Und doch scheint mir der Gedanke wichtig zu sein. Was wäre aus unserer Welt geworden, wenn es keine Vielfalt gäbe? Keine Vielzahl an Sprachen und Nationen? Was wäre, frage ich mich auch, aus der Kirche geworden, wenn sie sich nicht auch in einer Vielfalt entfaltet hätte? Wie viel wertvoller ist vielleicht gerade die Ökumene als eine reine Einheitsregierung, auch in der Kirche? Wo würden wir ändern, wenn wir nicht mehr ständig mit der Aufgabe konfrontiert werden, Kompromisse machen zu müssen, wenn wir uns nicht mehr irgendwo in der Mitte treffen müssten und uns mit Mühe einigen müssten. Womöglich will uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel diese Botschaft sagen, dass wir uns so schwer verstehen, auch über Sprachgrenzen hinweg und sonst, wenn wir zusammenleben, dass wir uns auch oft aneinander reiben und Mühe brauchen, um gemeinsame Lösungen hinzubekommen. Das hängt mit der Reaktion Gottes auf jedes Großprojekt zusammen, was damals auf halber Strecke gestoppt werden musste, weil es sonst nämlich zu einer völlig anderen Katastrophe gekommen wäre. Wie furchtbar wäre es, wenn der Mensch nichts und niemanden mehr über sich hätte. Wenn ihm alles gelingen würde und er kein Korrektiv mehr hätte. Stellen wir uns doch nur vor, die hätten den Turm damals ungebremst weiterbauen können. Eine grenzenlose Machtentfaltung, bis dann irgendwann dieser Riesenturm über seinen Bewohnern eingestürzt wäre. Wir sollten das ruhig mal denken, wie schlimm wäre das Leben, wenn es in unserer Maßlosigkeit keine Grenzen und keine Einschränkungen mehr gäbe. Und Vielleicht steckt ja auch im heutigen Sprachengewirr, das in unserem Land in den letzten Jahren entstanden ist und in der heutigen Pluralität, ein schützendes Handeln Gottes über uns. Nur ein Gedanke. Womöglich will er, dass wir verschieden sind und deshalb eben nicht wie eine große Armee im Gleichschritt gehen. Und dann fallen die Türme, die wir bauen, eben etwas kleiner aus als geplant. Und ein letztes. Heute an Pfingsten feiern wir eine andere Geschichte, wo Gott nochmals heruntergekommen ist. Auch so wird es dort erzählt. Diesmal aber nicht, um eine Sprachverwirrung vorzunehmen, sondern um ein neues Verstehen zu ermöglichen. Und zwar ein Verstehen gewissermaßen als Umkehrung von Babel, aber diesmal unter dem Vorzeichen des Lobes Gottes. Sie verstehen einander darin, dass sie Gott loben. Durch den Heiligen Geist, der von oben herabkam, wie es dort heißt, konnten die Menschen einander verstehen. Und das nicht nur in einer neuen Einheitssprache, sondern in geheimnisvoller Weise heißt es dort, trotz der vielen Sprachen, die gleichzeitig noch erklangen. Die haben ja nicht einfach alle die gleiche Sprache gesprochen, sondern jeder sprach seine Muttersprache und konnte trotzdem verstanden werden. Als nun dieses Brausen kam, heißt es dort, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Klammer auf, sprechen die nicht alle einen bestimmten aramäischen Dialekt, wie er in Galiläa üblich war? Wie hören wir sie denn jeder jetzt in seiner eigenen Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Ich habe das mehrmals üben müssen, um das so schnell aussprechen zu können. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das ist Pfingsten.